Ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Auch nicht der Versuchung, mich über diese Formulierung jetzt nochmal zu freuen, die Kleinen dürfen in den Kindergottesdienst, für die Großen gibt es jetzt die Predigt. Das fand ich klasse. Hat sowieso jeder gedacht, da muss es jetzt nochmal raus, denke ich. Ja, ein Leben mit Versuchungen. Versuchungen kennen wir alle. Versuchungen machen uns manchmal zu schaffen. Manchmal merken wir es, nehmen wir es vielleicht gar nicht mal richtig wahr, dass wir uns mit Versuchungen auseinanderzusetzen haben. Aber ich denke, es ist etwas, was uns alle irgendwie betrifft, bewegt, mehr oder weniger manchmal uns wirklich vielleicht auch Druck macht und wir nicht wirklich damit klarkommen, das nicht wirklich einordnen können. Wozu sind diese Versuchungen denn jetzt da? Was soll das? Will Gott da irgendwas damit? Oder ist das einfach nur mein Fehler oder quält mich da irgendwas? Ich möchte gern zunächst einfach den Bibeltext vorlesen, um uns zu zeigen, wie Jesus mit einer Versuchung ganz besonderer Art umgegangen ist. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, die ersten Verse, die Versuchungsgeschichte. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Da verließ sie der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Soweit diese Geschichte aus dem Neuen Testament, die sicher sehr besonders ist in dem, was Jesus hier erlebt hat, offensichtlich. Ganz besondere Versuchungen, mit denen Jesus sich auseinandersetzen musste in einer ganz besonderen Situation, wo er eine längere Zeit, 40 Tage in der Wüste verbracht hat, um einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Eine Zeit dieser Stille, des Gebets, des Redens mit Gott, bevor sein eigentlicher Dienst unter den Menschen losgeht. Und ausgerechnet in dieser Zeit der Vorbereitung kommt diese Versuchung und so massiv stürmt es auf ihn ein, dreimal. Jesus hungert oder hat Hunger. Ist ja ganz klar. Und der Versucher tritt auf ihn zu und sagt, naja, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Ist das nicht naheliegend? Ist das nicht logisch? Kann Jesus seine Kraft nicht in dieser Weise verwenden? Jesus hat es in diesem Moment anders gesehen. Er will seine messianische Kraft nicht eigenmächtig einsetzen. Denn eines müssen wir in dem Zusammenhang sehen, es war der Geist, der ihn in die Wüste führte. Der offensichtlich seit er bei der Taufe, das war ja so dieses Einsetzungsritual, wo der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus gekommen ist, also beschreiben das die Evangelien, dass er von da an offensichtlich in einer besonderen Weise auch geleitet war, von diesem Geist in die Wüste geführt wurde. Das betont der Text ausdrücklich. Und Jesus vermeidet es jetzt, über das, was da offensichtlich bestimmt ist über ihm, eigenmächtig sich hinwegzusetzen und einzugreifen. Er hätte es in seiner messianischen Kraft sicher tun können. Da geht es in dieser zweiten Probe, auf die er gestellt wird, um diese Frage, ja Gott, hat vieles verheißen in unserem Leben. Er kann uns bewahren, aber wir können vielleicht manche Verheißungen, die gegeben sind, auch dazu nutzen, um Gott zu versuchen. In diesem Spannungsfeld steht diese zweite Herausforderung, in die der Widersacher Jesus stellt. Und Jesus will Gott nicht in einer vermessenen Art und Weise auf die Probe stellen, sondern er will geduldig in diesem Weg bleiben, dem Gott ihn im Augenblick offenbar zugedacht hat. Nicht vermessen, versuchen, auf die Probe stellen, andere Wege gehen. Und die dritte Versuchung, mit der Jesus sich hier auseinanderzusetzen hat, ist die der Verehrung, der Anbetung. Das war doch eigentlich, wenn man langfristig denkt, das Ziel, was auch Gott mit Jesus hatte, dass er nach seinem Leiden Herrscher sein sollte, regieren sollte. Der Widersacher verspricht ihm das hier, aber auf eine einfachere Art und Weise. Ein Weg, der am Kreuz vorbeigeführt hätte. Ein Weg, der einfach um die Verehrung des Widersachers sich gedreht hätte. Aber er will diese Herrschaft, die ihm eigentlich zusteht, dieser Weg, das, was Gott für ihm zugedacht hat, das will er nicht anders nehmen als aus der Hand des Vaters. Drei ganz unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Versuchungen, mit denen Jesus sich hier auseinanderzusetzen hat. Ich möchte es noch einfach mal betonen. Am Anfang steht, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Offensichtlich war es so von Gott gedacht. Und ich denke auch, diese ganze Geschichte, die uns ja sicher in unserem modernen Verständnis vielleicht auch schwierig erscheint, wird hier sehr real, realitätsbezogen geschildert. Da ist von dem Heiligen Geist die Rede, von dem Teufel, von dem Widersacher, von Engeln am Ende des Textes. Und ich glaube, das ist ja eine Spannung, in der wir heutzutage leben. Eigentlich mag man sich da vielleicht gar nicht so richtig Gedanken drüber machen, über diesen Widersacher und wie man sich das vorzustellen hat. Aber Tatsache ist einfach, dass hier auch sehr parallel der Heilige Geist und eben dieser Widersacher so benannt werden, dass sie wie Personen geschildert werden, die offensichtlich handeln und etwas tun. Und ich habe so den Eindruck, wenn man sich für den einen entscheidet, dann muss man sich auch für die Existenz des anderen entscheiden und umgekehrt. Das, was uns hier entgegentritt, ist sehr real, auch wenn es uns vielleicht von unseren Vorstellungen sehr fremd ist. Der Widersacher wird in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, persönlich geschildert. Und Jesus ist in eine reale Situation hineingestellt, in der er ja versucht wird oder geprüft wird. Es gibt ja so diese beiden Aspekte in der Bibel. Versuchung zum Bösen, der Widersacher versucht, um zu Fall zu bringen. Gott stellt auf die Probe, um den Menschen reifen zu lassen und zum Wachstum zu führen. Und wenn man sich dieses Erlebnis hier so vorstellt und vor Augen mal, was das auch für Jesus bedeutet haben mag, dann wird einem vielleicht sicher in einer ganz besonderen Weise bewusst, was Jesus seine Jünger lehrte, wenn er dann zu ihnen später gesagt hat, im Vater unser, betet so und führe uns nicht in Versuchung. Das ist ein ganz besonderer Hintergrund, den Jesus auch hat, um seinen Jüngern das zu sagen, betet so. Und er weiß sicherlich trotzdem, dass Gott auch mit den Menschen so umgeht, dass auch ihr Gehorsam auf die Probe gestellt wird und dass sie herausgefordert sind, durch Gehorsam zu wachsen. So wie Christus durch den Gehorsam wachsen musste und lernen musste, so müssen wir Menschen das im Endeffekt auch. Und die Bibel schildert uns zwei Geschichten, wo Versuchungen geschildert werden, und wo einmal ein großes Versagen steht bei den ersten Menschen und einmal der Sieg, den Jesus hier in dieser Versuchungsgeschichte davonträgt, indem er sich einfach auf Gottes Seite schlägt und dabei bleibt bei dem, was ihm wichtig ist. Die raffinierte Taktik des Widersachers wird geschildert. Jesus muss sich damit auseinandersetzen und in den Urgeschichten wird uns das auch erzählt, wie raffiniert der Widersacher Gott in Frage stellt und den Menschen versucht, aufs Glatteis zu führen oder auf ein Nebengleis zu führen. Das geht vielleicht ganz langsam an der einen oder anderen Stelle, Aber der Glaube muss sich bewähren. Jesus ist uns hier an dieser Stelle Vorbild geworden. Vielleicht bewegt uns die Frage, was ist Versuchung? Wodurch werden wir denn heute versucht? Sicherlich nicht so wie Jesus hier in dieser Geschichte. Vielleicht auch doch. Ich weiß nicht, was uns einfällt bei Versuchungen. Zu viel Kalorienaufnahme kann eine große Versuchung sein. Dort, wo ich studiert habe, war eine kleine Buchhandlung angeschlossen. Und das war so eine stehende Redewendung unter uns Studenten, wenn wir dran vorbeigingen. Das ist die schönste Versuchung, seit es Bücher gibt. Und da hat mancher eine Menge Geld gelassen in dieser Buchhandlung. Oder eigentlich jeder der Studenten. Es kann eine Menge Versuchungen geben. Und im Kampf Versuchungen zu widerstehen, ist im Endeffekt nicht einfach. Mir ist ein sehr konkretes Beispiel eingefallen, was für uns vielleicht oft Versuchung ist. So dieser Gegensatz, wir haben da manchmal drüber gesprochen, auch im Gemeindeleben, so dieser Gegensatz zwischen Geld und verantwortlich mit Geld umgehen und Glaube, würden vielleicht andere auf die andere Seite stellen. Wie gehe ich damit um? Wie treffe ich Entscheidungen? Was ist richtig? Was ist falsch? Ich würde gerne ein kurzes Zitat vorlesen von Spurgeon, der sich mit diesem Thema Versuchung auch auseinandergesetzt hat. Und er sagt, Satan segelt mit jedem Wind und treibt uns in die Richtung, zu der wir uns um der Schwachheit unserer Natur willen geneigt sind. Ist unsere Kenntnis in Glaubenssachen mangelhaft? Er verführt uns zum Irrtum. Ist unser Gewissen schwach? Er versucht uns zu Ängstlichkeit und übertriebener Genauigkeit. Ist unser Gewissen weit? Er versucht uns zu fleischlicher Freiheit. Sind wir mutig? Er versucht uns zur Vermessenheit. Sind wir schüchtern und misstrauisch? Er versucht uns zur Verzweiflung. Sind wir biegsamer Natur? Er versucht uns zu Unbeständigkeit. Sind wir stur? Er arbeitet dahin, hartnäckige Ketzer oder Rebellen aus uns zu machen. Das sind erstmal deftige Worte, die Spurgeon da gesagt hat. Aber wenn man das mal so auf sich wirken lässt, ich denke, da ist eine Menge dran. Und gerade bei dieser Frage Geld und Glaube, das ist ja immer so ein Spannungsfeld. Man könnte in der Gemeindearbeit so viel tun, wenn genug Geld da wäre. Andere würden sagen, man könnte so viel tun, wenn genug Glaube da wäre. Und man steht leicht in der Gefahr, das gegeneinander auszuspielen. Und vielleicht leben wir beide, egal was man jetzt denkt und wo man die Schwerpunkte da setzt, in einer ähnlichen Gefahr. Die einen, die sind mutig. Die wollen vorangehen, auch ohne Gewissheit. Und es besteht die Gefahr der Vermessenheit, dass man Gott über Gebühr beansprucht. Die anderen sind vielleicht zurückhaltend, schüchtern an dieser Stelle. Und es besteht die Gefahr, er nannte das hier Verzweiflung oder einfach zu großer Zurückhaltung. Ich glaube, an solchen Spannungsfeldern merken wir, dass wir uns gegenseitig brauchen und dass keiner wahrscheinlich so hundertprozentig recht hat. Auch wenn man in die Bibel reinschaut, dann kriegen wir gesagt, dass wir voll Glaubensmut sein sollen und auf der anderen Seite, dass wir nüchtern sein sollen und Kosten überschlagen sollen. Das steht eben beides im Raum. Unser Vertrauen auf Gott, das soll durch Fragestellungen, durch Herausforderungen unseres Lebens gefördert werden. Und gemeinsame Entscheidungen sollen uns auch gemeinsam wachsen lassen in unserem Glauben. Und es ist wahrscheinlich schwierig, aber in beiden, auch in unterschiedlichen Positionen aufeinander zu hören und den anderen da wahr und ernst zu nehmen. Es ist gar nicht so leicht. Was sind Versuchungen unseres Alltags? Ich denke, in unserer Zeit ist das so, war sicher damals auch so, vielleicht anders in den Ausprägungen. Auch in diesem Bibeltext, in dem Umgang hier, in diesem Gespräch, das Jesus führt, ist es letztlich ja auch so. Diese Auseinandersetzung mit Argumenten. Unser Glaube muss sich rechtfertigen vor Meinungen, vor wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist Wissenschaft, wenn irgendwas wissenschaftlich ist, dann hat das einen ganz hohen Stellenwert heutzutage und auch zu Recht. Ich will das jetzt gar nicht grundsätzlich in Frage stellen. Und trotzdem ist es ein Spannungsfeld, in dem wir leben. Unser Glaube ist herausgefordert. Wie ernst nehmen wir unseren Glauben? Dem Widersacher ist es offensichtlich daran gelegen, da Zweifel zu streuen, unsicher zu machen, zu hinterfragen. Sollte Gott gesagt haben? Ich glaube, Fragen zu stellen ist wichtig. Sich auch mit der Bibel so auseinanderzusetzen, dass man das wirklich durchdenkt und nicht einfach, ja, Vertrauen ist gut, aber wirklich nachdenken und Sachen verstehen wollen, ich glaube, dass das kein Fehler ist. Im Gegenteil. Wir müssen als Christen den Verstand eben nicht an der Garderobe abgeben. Und ein Schöpfer, der das Universum gemacht hat, der muss sich vor unseren wissenschaftlichen Methoden nicht fürchten. Vielleicht schmunzelt er manchmal über uns und unsere Erkenntnisse. Das kann ich mir eher vorstellen. Aber ich glaube, wir dürfen da nachdenken. Und trotzdem ist es ein Spannungsfeld, Gott ernst zu nehmen und menschliche Erkenntnisse auf der anderen Seite ernst zu nehmen. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach so, dass das unsere Versuchungen heutzutage sind, dass wir unseren Glauben aufgrund unserer Erkenntnisse einfach hinterfragen, in Zweifel ziehen, in Frage stellen. Um die rechte Erkenntnis bemühen, ist gut. Im Zweifel enden, im Endeffekt, das ist schlecht. Das ist ein großes Spannungsfeld, das uns wirklich versuchen kann und was uns wirklich an Grenzen führen kann. Und auch unsere Charaktereinstellungen, wie Spurgeon das hier formulierte, spielen da sicher eine Rolle, wie wir damit umgehen, zu welchen Erkenntnissen man da kommt und was das im Endeffekt aus uns macht und wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, unterm Strich möchte Gott uns segnen und möchte, dass wir ihn und das, was er gesagt hat, ernst nehmen, dass diese Versuchungen oder Prüfungen im Endeffekt dazu dienen, dass unser Glaube gestärkt wird und wachsen kann. Vielleicht ist es die größte Versuchung unserer Zeit, dass wir Gott und sein Wort manchmal nicht so richtig ernst nehmen und dass manches so leicht hinterfragbar erscheint und Gott so weit weg erscheint. Und man kann da jetzt gar keine Pauschalantwort drauf geben. Was ist da zu tun und was ist da zu lassen? Ich denke, wir müssen uns immer wieder auf Gott einlassen und ihn im Gebet, aber auch in seinem Wort und auch im Gespräch mit Geschwistern immer wieder suchen und ringen um Antworten und ringen um unseren Glauben und auch im gemeinsamen Gebet uns tragen, damit unser Glaube durchhält und Tragkraft einfach bewahrt. Und vielleicht ist es auch manchmal dran, das hört man von Seelsorgern, die sich auseinanderzusetzen haben mit Situationen im Leben, wo Menschen einfach Schwierigkeiten auch haben. Das mag auch wieder charakterabhängig sein, was da jetzt dran ist. Manchmal ist es gut, Situationen zu meiden oder sogar zu fliehen, Dinge auch mal zu ignorieren. Aber oft ist es sicherlich der richtige Weg, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, so wie Jesus das hier tut. Er lässt sich eigentlich nicht hinterfragen, aber er spricht ganz konkret in diese Situation, weiche. Und er argumentiert eben mit der Schrift in der rechten Weise. Vielleicht ist das oft unsere Gefahr, dass man dazu neigt, zusammenhangslos sich Dinge anzuschauen und das ein oder andere dann einfach so zu gebrauchen, wie es einem gefällt, statt den Gesamtzusammenhang zu sehen, was dann manchmal in Probleme hineinführt. Genau das versucht der Widersacher hier mit Jesus. Er nimmt richtige biblische Aussagen und stellt sie in einen Zusammenhang hinein, in den sie nicht wirklich gehören. Und das ist das Problem. Und Jesus korrigiert das mit der gleichen heiligen Schrift in der Hand und er kommt zu richtigen Erkenntnissen an dieser Stelle. Dreimal tut Jesus genau das. Er argumentiert mit der Bibel in der Hand. Er nimmt dieses Wort Gottes wirklich ernst. Und mit diesem Wort Gottes in der Hand gelingt es ihm, dann auch die Versuchung zu überwinden, standzuhalten. Und das ist sicherlich das, was für uns wichtig und notwendig ist, dass wir wirklich mit dem Wort Gottes in der Hand unseren Glauben ernst nehmen und auch verteidigen und dass wir auf diesem Wort Gottes, koste es, was es wolle, stehen bleiben. Wir verstehen nicht alles. Also mir geht das so. Ich verstehe längst nicht alles, was ich da lese und ich habe meine Fragen. Aber trotzdem will ich dieses Wort nicht grundsätzlich in Frage stellen und mir Zweifel einreden lassen. Das Wort so nutzen, wie es gemeint ist, das tut Jesus hier. Und das ist sicher eine große Herausforderung, keine Versuchung, aber eine Herausforderung, dass wir es immer mehr lernen, die Bibel so zu benutzen und ernst zu nehmen und in unserem Alltag auch so anzuwenden. Als Wort Gottes, das uns etwas zu sagen hat, aber das auch herausfordert im Verstehen. Versuchungen in unserem Leben. Ich möchte gerne schließen mit einem Beispiel, nochmal von Spurgeon. Da ging es auch wieder um das liebe Geld. Ich fand das eigentlich sehr beeindruckend. Auch da kann man aus unserer heutigen Sicht vielleicht gar nicht sagen, richtig oder falsch. Und vielleicht sind wir auch unterschiedlicher Meinung dazu. Es ist ihm offensichtlich mal passiert, dass er war ja ein bekannter Prediger zu seiner Zeit, weltweit bekannt, dass er von einem amerikanischen Veranstalter, Zirkus war es wohl, angefragt wurde und er hat traumhafte Konditionen gekriegt. Sie können machen, was Sie wollen. Wenn Sie wollen, unterstützen wir Sie in der Musik. Sie können so kurz oder so lang predigen, wie Sie wollen. Bedingung, wir sorgen für das Geld und wir zahlen Ihnen jeden Abend. Und dann kam eine horrende Summe, was er als Vergütung für die Verkündigung, für die Evangelisation bekommen sollte. Und Spurgeon hat dann offensichtlich einen ganz kurzen Brief zurückgeschrieben, hat sich freundlich bedankt, hat eine Bibelstelle genannt, Apostelgeschichte 13,10, ich will sie jetzt nicht vorlesen, und hat dankend abgelehnt. Er hat offensichtlich diese Riesenherausforderung, diesen Riesengeldbetrag, der ihm da geboten wurde, als eine Versuchung für sich gesehen. Er hat offensichtlich Gott und sein Wirken in dieser Welt anders verstanden, als es ihm da entgegengetragen wurde. Ich weiß nicht, vielleicht würden wir das heute anders sehen, als eine wunderbare Segnung begreifen, die Gott uns schenkt. Versuchungen und wie wir damit umgehen, hängen sicherlich stark von unseren Umständen, auch von unseren Charaktereinstellungen, aber auch zu unserem vertrauten Umgang mit Gott ab. Ich möchte das an der Stelle weder loben noch hinterfragen. Es zeigt einfach, dass man mit Versuchungen sehr konsequent, sehr radikal umgehen kann und dass Spurgeon ein gesegneter Mann war, das steht sicherlich außer Zweifel. Ein Mann, der seinen Glauben lebte, ein Mann, der entgegen anderer Vorstellungen die Bibel ernst genommen hat und so verkündet hat, wie er sie gelesen und verstanden hat und der von daher von Gottes Geist gesegnet war immer wieder. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Mit Versuchungen leben, Versuchungen überwinden, sie bestehen, ist eine große Herausforderung. Ich glaube, das einzig wirklich tragbare, fruchtbare Rezept, das hat Jesus uns hier gesagt. Versuchungen werden wir nur durch den Glauben und mit dem Wort Gottes in der Hand überwinden. Nur wenn wir dieses Fundament haben und mit diesem Fundament argumentieren, werden wir Zweifel, werden wir Versuchungen und Anfechtungen überwinden können. Ja, Gott schenke uns immer wieder Gnade dazu. Amen.